Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Business Talk Experts. Heute sprechen wir über Trends an den internationalen Ede- und Technologie-Metallmärkten und wagen einen Ausblick auf die Preisentwicklung für Gold und Silber im Jahr 2023. Unsere Gäste sind drei renommierte Edelmetallexperten: Herbert Beer, Vorstand der Golden Gates Edelmetalle AG, Ronny Wagner, Geschäftsführer der Noble Metal Factory und Tino Leukhardt, Geschäftsführer der Metallorum Edelmetall Handels GmbH. Meine Herren, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Business Talk Experts. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, was unsere Zuschauer und Zuschauerinnen definitiv interessieren wird. Es geht um Gold, es geht um Edelmetalle, aber es geht auch um Technologiemetalle. Bevor ich die große Freude habe, Sie unseren Zuschauern und Zuschauerinnen vorzustellen, habe ich so ein paar spannende Fakten über Gold gesammelt. Denn Gold fasziniert seit jeher. Und über einige dieser Fakten werden wir dann auch später nochmal sprechen. Wie wir alle wissen, Gold ist eines der seltensten Metalle, Edelmetalle der Erde. Und nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Wissenschaft geht man davon aus, dass Gold nur bei der Kollision von Neutronensternen entsteht und deshalb Gold nicht nur auf der Erde sehr, sehr selten ist, sondern auch im Weltall. Wenn wir das geförderte Gold einmal zusammenpressen, und ich glaube, dieses Bild hat jeder schon einmal im Kopf gehabt, dann würden wir einen Würfel bekommen von 21,5 Metern. Ich sehe Nicken, also habe ich gut recherchiert. Und die jährliche Goldförderung liegt bei ca. 3.000 bis 3.300 Tonnen im Jahr. Das ist ein ganz spannender Fakt, denn da werden wir später definitiv drauf eingehen. Aber die anderen Asset-Klassen, die ich vorhin erwähnt habe, sind natürlich auch sehr interessant, also Silber, Edelmetalle, Technologiemetalle. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr auf einen spannenden Austausch mit Ihnen gemeinsam. So, jetzt möchte ich Sie natürlich auch unseren Zuschauern vorstellen. Wir begrüßen heute ganz herzlich, schön, dass Sie da sind, Herbert Beer, Vorstand der Golden Gates Edelmetalle AG. Sie, lieber Herr Beer, haben 2012 Ihre Karriere gestartet in der Finanzdienstleistungsbranche und spezialisieren sich aber schon seit sehr, sehr vielen Jahren auf den Verkauf von Gold, Edel und von Technologiemetallen als Wertanlage. Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich heute hier bin.
So, dann begrüßen wir auch ganz herzlich heute Ronny Wagner, Geschäftsführer der Noble Metal Factory. Und das ist ein privates Edelmetallhandelshaus. 2013 haben Sie das gegründet mit der Idee dahinter, gerade auch Privatleuten und Unternehmern den Zugang zum Edelmetallmarkt etwas zu vereinfachen und vor allem auch unkomplizierten Zugang zu ermöglichen. Herzlich willkommen.
Gerne.
Und dann begrüßen wir ganz herzlich Tino Leukhardt, Geschäftsführer der Metallorum Edelmetall Handels GmbH. Und Sie betreiben einen Webshop, wo man Gold, Silber, Platin in Form von Münzen und auch Barren erwerben kann. Aber Sie legen nicht nur den Fokus auf den Verkauf, sondern Sie sind auch sehr stark daran interessiert, mit Ihrer Expertise die Kunden zu beraten. Herzlich willkommen, Herr Leukhardt.
Dankeschön.
Ja, wir haben unseren Panel Talk heute in sechs große Themen aufgeteilt, die alle spannend sind. Natürlich sprechen wir über Gold, wir werden über Silber sprechen, über Platin und Palladium. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch noch ein großer Wissensbedarf ist bei unseren Zuschauern. Wir werden eine Einführung machen in die Technologiemetalle und werden auch schauen, wie man denn Edel- und Technologiemetalle als Investment nutzen kann. Und ich glaube, der spannendste Punkt wird dann der letzte sein, denn dann bekomme ich von Ihnen allen hoffentlich einen sehr interessanten Marktausblick in 2023 und darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. So, genug von mir, dann starten wir mal mit den Themen, Herr Beer, und wir springen mal direkt hinein in das Gold, so wie Dagobert Duck. Gold gilt ja als Königin der Edelmetalle und auch als sicherer Hafen in Krisenzeiten, wie wir sie im Moment haben und auch in den letzten Jahren erlebt haben. Woher kommt denn dieser allgemeine, andauernde gute Ruf?
Der gute Ruf kommt einfach daher, dass Gold existiert eigentlich schon seit weit über 4000 Jahren, hat man ja zum ersten Mal schon Gold gefunden in den ersten Jahrhunderten oder Jahrtausenden als Schmuck und später dann seit 650 vor Christus auch in Münzform. Gab es ja die ersten Gold- und Silbermünzen und seitdem ist eigentlich das Zahlungsmittel Nummer ein und hat es über alle Jahrhunderte hinweg bis heute ist es geblieben und deswegen hat es einfach diesen Mythos. Gold hat ja auch einen gewissen Mythos eigentlich.
Herr Wagner, wenn wir so ein bisschen in die Geschichte schauen, dann gibt es viele Beispiele, in denen Gold als Währung galt. Hat Gold heutzutage überhaupt noch die Funktion auch einer internationalen Ersatzwährung, vielleicht auch in Krisenzeiten?
Ja, unbedingt. Also das beste Beispiel ist, wenn man sich die Zentralbanken anschaut, die ja für unsere Währungssysteme verantwortlich sind, dann sieht man, dass die Zentralbanken in den letzten Jahren Gold gekauft haben, auch die Jahre davor, die Jahrzehnte davor. Also in den Währungsreserven der Zentralbanken spielt Gold eine sehr große Rolle. Vielleicht ein Beispiel, USA und Deutschland, der Anteil an den Währungsreserven von Gold ist fast 2/3. Und da sieht man, dass eben Gold bei den Zentralbanken eine herausragende Bedeutung hat. Und ich empfehle den Menschen eigentlich immer, dahin zu gucken und zu schauen, wie machen es unsere Währungshüter. Und das ist eigentlich immer eine ganz gute Handlungsanweisung für das eigene Portfolio.
Herr Leukert, neben der Funktion als Investment wird Gold aber auch in der Wirtschaft genutzt. In welchen Bereichen ist denn Gold ein wichtiger Rohstoff?
Ja, der Herr Bär hat es, glaube ich, anfangs gerade schon erwähnt. Die Schmuckindustrie ist der zweitgrößte Industriezweig neben der Kapitalanlage, für das das Edelmetall verwendet wird. Gold wird ja nicht verbraucht wie ein anderer Rohstoff, sondern eher gebraucht. Und nur zu einem sehr, sehr geringen Teil eben wirklich in der Industrie verbraucht. Ob das jetzt die Elektroindustrie ist, ob das die glasverarbeitende Industrie ist, zum Teil auch ein bisschen in der Medizintechnik, aber das ist wirklich in der Gesamtmenge, wie Gold verwendet wird, ein sehr geringer Prozentsatz, bis zu 8%, 50% zu Anlage, Investmentzwecken. Zentralbanken ist der größte Nachfrager und an Nummer 2 Schmuckindustrie, da hauptsächlich Nahe Osten und Indien.
Mhm. Herr Wagner, die Förderung von Gold ist nicht ganz so einfach. Im Gegenteil, es ist sehr aufwendig. In welchen Regionen gibt es denn noch große Goldvorkommen?
Also die drei größten Länder mit den größten Goldvorkommen sind China, Russland und Südafrika. Australien kann man vielleicht noch mit in diesen Reigen mit aufnehmen. Und das ist eigentlich so, sind eigentlich die Hauptförderländer, wo das meiste Gold derzeit gefördert wird.
Wenn ich da kurz was dazu sagen kann, China ist sehr interessant, weil das die wenigsten auf dem Schirm haben, weil China da nie auftaucht, weil China fast nichts exportiert. Deswegen taucht eigentlich China als Hauptförderland nie in den Medien auf, aber es ist das mit den meisten Vorkommen, aber bleibt alles im Land hauptsächlich.
Ja, Russland behält auch alles im Land.
Mittlerweile.
Ja, mittlerweile.
Zwangsläufig.
Ja.
Herr Wehr, ich hatte anfangs erwähnt, dass wir ca. 3.000 bis 3.300 Tonnen Gold pro Jahr durchschnittlich fördern in den letzten Jahren. Laut Statistik hat aber der World Gold Council die weltweite Fördermenge 2018 schon als absoluten Höhepunkt betrachtet. Es waren auch 3.300 Tonnen. Woran liegt das?
Ja, das liegt einfach daran, dass man bei den meisten Bergbaugesellschaften einfach kein Gold mehr haben in der Erde. Das ist ganz einfache Geschichte. Und man weiß einfach aus der Geologie her, dass es einfach jetzt endliche Mengen sind, die noch da sind. Man findet auch keine neuen Felder. Große, so wie früher Südafrika oder Nevada, das gibt es einfach nicht mehr. Es sind nur noch kleinere. Und man investiert zwar sehr viel Geld, um neue Goldfelder zu finden, aber die Ausbeute ist äußerst gering. Also muss man damit rechnen, dass es weniger wird. Übrigens, die größten 20 Bergbaugesellschaften, die haben mal eine sehr schöne Studie gemeinsam herausgebracht, dass also deren Reserven, das sind wirklich die 20 größten weltweit, so bis 2040 zur Neige gehen.
Mhm. Und das heißt dann, an alles, was eventuell noch in der Erde schlummert, kommt man einfach nicht ran, weil es zu tief
ist? Ja, zu tief oder viel zu kompliziert oder es ist technisch einfach nicht möglich. Aber wir haben ja dann genügend auf der Erde, wir haben ja dann 250.000 Tonnen, können wir immer noch Handel betreiben. Es ist halt ein bisschen anders, da müssen wir uns mehr aufs Recycling konzentrieren, was ja ein wesentlicher Punkt auch ist. Also es wird schon immer ein bisschen weitergehen mit Gold.
Herr Wagner, in Branchenkreisen kursiert seit einiger Zeit auch der Begriff Peak Gold. Was heißt das?
Peak-Gold ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass man die gesamte Fördermenge, was man im Jahr aus der Erde holen kann, so ziemlich erreicht hat. Es geht nicht mehr weiter. Und aufgrund dessen, was der Herr Bär auch gerade gesagt hat, dass man eben nichts Neues findet, ist es eben so, dass die Spitze des Eisbergs erreicht ist und wir jetzt aller Voraussicht nach in den nächsten Jahren sinkende Fördermengen haben werden, was im Endeffekt dazu führt, dass bei gleichbleibender Nachfrage der Preis entsprechend nach oben gehen muss.
Und Herr Leukert, wir können auch noch mal einen Blick werfen auf die Fördermengen, denn diese sinken tendenziell, das haben wir gerade erfahren. Und jetzt schauen wir auf die Förderkosten, weil die steigen von Jahr zu Jahr, denn wir haben gerade erfahren von Herrn Bär und Herrn Wagner, dass es immer schwieriger wird, weiteres Gold zu finden. Wie stark ist denn der Einfluss dieser Trends auf den Goldpreis und welche Faktoren haben zusätzlich Einfluss, mit welchem Preis Gold gehandelt wird?
Sie haben vorhin gesagt, einführend, dass wir die Antworten kurz halten sollen. Es fällt mir jetzt schwer, es ist eine sehr weitreichende Frage, ich versuche es trotzdem. Also man muss unterscheiden den Goldpreis, der an der Börse eben existiert, oder der Preis für das Gold, das wir verkaufen in Form von Barren oder Münzen. Die steigenden Förderkosten haben definitiv Einfluss auf das verkaufte Gold, also auf den Aufschlag, auf den eigentlichen Börsenpreis für den Endkunden, weil natürlich erhöhte Förderkosten, erhöhte Energiekosten und so weiter, die Kosten für das Herausholen des Goldes und das Scheiden des Goldes natürlich erhöhen. Aber Einfluss auf den eigentlichen Goldpreis an der Börse haben steigende Förderkosten eher nicht, also meiner Meinung nach nicht, sondern das sind andere Faktoren ausschlaggebend, eher politische Faktoren zum Beispiel, also Nachrichten, die entstehen, Inflation, Krisen auf dieser Welt ist das eine. Und das andere, was ein auch sehr politisches Thema ist, der Goldpreis ist eigentlich nicht fundamental von der gehandelten Menge abhängig aus meiner Sicht heraus, sondern es gibt unheimlich viele Finanzinstrumente, die Gold als Underlying, also als Grundlage haben und das Ganze auch hebeln, also mit einem gewissen Faktor versehen. Und somit ist die Menge des gehandelten Goldes in Papierform, nenne ich es jetzt mal, deutlich höher als die Menge, die wirklich existiert. Und wenn diese Papiere gehandelt werden, dann hat das Einfluss auf den Goldpreis, weil vermeintlich dieses Gold eben gekauft oder verkauft wird. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Einflussfaktor für den Goldpreis. Ich weiß nicht, wie die Kollegen das sehen, aber das ist meine Meinung dazu.
Da haben Sie vollkommen recht. Das ist die Basis für Manipulationen am Goldmarkt generell. Nur diese Goldpapiere, ufert einfach aus.
Okay.
Es wird ja 600 Mal so viel Gold pro Tag verkauft, als überhaupt physisch gefördert wird. Als wenn wir es jetzt mehr umrechnen würden.
Herr Wagner, Sie wollten noch ergänzen?
Der Goldpreis ist ja, oder Gold ist ja eigentlich die Antithese zum Dollar, muss man fairerweise sagen. Das heißt, wenn der Dollar stärker wird, dann leidet eher der Goldpreis und natürlich umgekehrt. Und das dürfen wir halt in der Betrachtung auch nicht vergessen. Und ein weiterer Punkt ist, ich stimme mit allen Dingen überein, was Sie gesagt haben, aber ein weiterer Punkt ist eben, dass wir auch gucken müssen, also nicht nur auf den Dollar, sondern wir müssen eben auch gucken, wie geht das jetzt hier auf der Welt weiter mit den Krisen. Also das Streben nach Sicherheit ist für die Menschen ja auch eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, wenn sie Geld anlegen. Sicherheit ist für den Deutschen das oberste Gebot. Und insofern spielt das natürlich auch eine Rolle, wie werden wir hier in den nächsten Jahren durch die Krisen durchlaufen. Und ein dritter Punkt ist das Realzinsniveau. Das dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren, also der Nominalzins abzüglich der Inflationsrate. Und wenn wir hier weiter auf diesem Level unterwegs sind, wie wir es heute haben, wir sind ja tiefrot, wenn man das betrachtet. Und ich vermute mal, dass der Realzins in den nächsten Jahren nicht stark wieder zurückkommen wird, sondern er wird sich möglicherweise auf diesem Level einpendeln. Die Zentralbanken fangen an, die Zinsen anzuheben. Die Inflation zuckt ein bisschen, es wird ein bisschen besser, aber ich habe da nicht sehr viel Hoffnung, dass das ein nachhaltiger Trend wird.
Dann verlassen wir mal das große Thema Gold und springen auf unser nächstes Hauptthema Silber. Herr Leukert, Silber gilt so ein wenig als kleiner Bruder vom Gold. Woher kommt dieser Ruf?
Ja, den Ausspruch, den hört man sehr häufig, wenn über das Thema Gold und Silber gesprochen wird. Also ich kann nur mutmaßen. Ich habe in der Tat schon mal häufiger darüber recherchiert, weil wir auch die Fragen von Kundschaften häufig haben, dass der kleine Bruder von Silber ist halt auch ein Edelmetall mit. Also einerseits könnte ich mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass beide natürlich als Rohstoffe auch aus den gleichen Minen natürlich gefördert werden. Gold wird hauptsächlich in Silberminen oder eben andersrum auch mit gefördert. Und es ist als Edelmetall eben relativ häufig sehr gleichläufig vom Kursverlauf, also von den Kursbewegungen her, nur eben nachgelagert. Und es ist ungefähr um den Faktor 80 bis 100 eben billiger, günstiger im Preis zurzeit. Und deswegen eher der kleine Bruder von Gold, weil es günstiger ist und eben auch ein Edelmetall und oft eben mit als Anlageedelmetall mit angeboten und verkauft wird.
Sie haben gerade gesagt, dass der Silberpreis oftmals dem Goldkurs folgt. Woran liegt denn dieser Zusammenhang?
Ja, der Zusammenhang liegt meiner Meinung nach auch danach, wie ich gesagt hatte, beides sind Rohstoffe, beides wird in Minen gefördert, die das gleiche Metall fördern und somit sind die Fördermengen eben auch identisch. Also nicht als in Kilo, Silber wird mehr gefördert, aber ich sage mal, dass die Angebotsseite ist abhängig voneinander. Also wenn es weniger Minen gibt, die Gold fördern, gibt es gleichzeitig auch weniger Minen, die Silber fördern. Und somit ist auf der Angebotsseite eine gewisse Abhängigkeit festzustellen. Und dies bestimmt ein Grund mit, dass Silber vom Kursverlauf her dem Gold hinterherläuft.
Herr Beer, Silber kennen wir alle natürlich auch als Schmuckmetall. Aber in welchen Branchen wird denn Silber noch verwendet?
Naja gut, Silber ist ja zum größten Teil industrieller Verbrauch. Es gibt ja aktuell ungefähr 42.000 Produkte weltweit, die Silber beinhalten. Das geht schon bei Ihrem Spiegel los in der Früh, wenn Sie reinschauen. Das hört natürlich bei vielen anderen Dingen aus. Also der Hauptverwendung ist schon natürlich die klassische Industrie, die Schmuckindustrie. Und für einen Anleger bleiben halt dann nur noch 15-20% übrig. Also das ist schon hauptsächlich dieser industrielle Verbrauchscharakter. Es wird ja auch sehr viel verbraucht. Es ist ja weniger Silber auf der Erde wie Gold. Auf der Erde, nicht unter der Erde.
Wir haben schon über Peak Gold gesprochen. Wie schaut es denn aus mit Peak Silber? Sie haben gesagt, es gibt schon noch mehr Silber als Gold, aber werden wir auch in den nächsten 10, 20 Jahren erleben, dass nicht mehr gefördert werden kann?
Ja, wir haben ja ungefähr 30.000 Tonnen Silber pro Jahr. Wie der Kollege schon gesagt hat, teilweise Silber wird mit Gold gefördert, aber das hauptsächliche Silber kommt immer mit Kupfer aus der Erde, mit Zink aus der Erde, mit Blei aus der Erde. Das sind so die größten Beimengen. Deswegen ist Polen zum Beispiel einer der größten Silberförderer hier innerhalb der EU, weil die meisten Kupferminen haben. Das sind einfach mal die Fakten an der Stelle. Und ja, und die Blei- und Zinkminen, die machen es auch nicht mehr so lange. Und es gibt einfach weniger, obwohl mehr gefördert wird. Und das ist auch der Grund, das ist eine ähnliche Tendenz wie bei Gold. Man spricht ja fast von gleichen Zeiten. Nur beim Silber ist halt problematischer, weil das meiste wird verbraucht, ist industrieller Verbrauch, weniger in der Anlage. Und das könnte natürlich langfristig zu ganz anderen Entwicklungen eines Silberpreises sein. Das ist meine persönliche Meinung, weil es einfach ein bisschen anders geartet ist. Jetzt ist es gleichläufig mit Gold, aber mal schauen, was die nächsten Jahre bringen. Also ich rede jetzt nicht von morgen oder übermorgen. Mal schauen, weil wir haben ja jetzt ja die großen Themen Energiewende, Klimaschutz und egal, schauen Sie heute Elektroauto an, da brauchen Sie die dreifache Menge an Silber wie bei einem normalen Verbrenner oder Photovoltaikanlagen. Das sind die großen, das sind die Trends, wo wir unwahrscheinlich viele Rohstoffe brauchen werden, speziell auch Silber. Und dann ist immer die Frage, haben wir genügend? Das ist eine ganz einfache Frage. Schauen Sie nach den Ökonomen, haben wir zu wenig. Und damit haben wir natürlich auch hier, geht es sicherlich auf den Preis dann irgendwann.
Aber wird denn Silber auch recycelt?
Ganz wenig, weil es zu billig ist. Okay. Also es gibt auch keine besonderen Recycling, also bei Gold wesentlich mehr.
Okay. Herr Wagner, springen wir noch einmal ganz kurz zum Preis. Wir haben heute gelernt von Herrn Leukert, dass der Silberpreis dem Goldpreis eigentlich mal so ein wenig folgt. Wird es so bleiben? Was ist Ihre Prognose?
Also ich persönlich hoffe nicht. Ich bin ein Silberfan schon viele Jahre. Leider hat der Silberpreis meiner Leidenschaft nicht gefrönt und ist in entsprechende Höhen geklettert, wie ich das vermutet habe. Aber ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Und ich habe die Hoffnung, dass der Silberpreis den Goldpreis outperformen, überflügeln kann. Dass das Gold-Silber-Ratio, was ja momentan um die 75 liegt, also ich muss für eine Unze Gold 75 Unzen Silber aufwenden. Das zeigt eigentlich an, dass Silber relativ zum Gold unterbewertet ist. Und ich erwarte eigentlich, dass sich das wieder in andere Richtungen entwickelt und Silber Gold outperformen kann.
Spannende These. Die muss ich natürlich als Vorlage nehmen. Sehen Sie das genauso, Herr Beer, Herr Leukert? Herr Beer, fangen wir mit Ihnen an.
Ja klar, wer jetzt in den Silber investiert, der versäumt was, sage ich klipp und klar. Also es heißt nicht alles natürlich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, aber Silber gehört genauso in ein Portfolio wie Gold. Ein bisschen weniger natürlich, kann man jetzt streiten, 80, 20, 70, 30, aber Silber auf alle Fälle. Vielleicht auch Silbermünzen, weil wenn es eng wird, gibt es immer viele, die denken dann, da muss ich mir mit einem Gramm Gold was kaufen. Ich glaube, da ist man eher mit der Silberunze besser unterwegs. In Krisenzeiten.
Bin ich genau der gleichen Meinung. Also um das nochmal aufzugreifen mit dem Krisenmetall. Wenn ja immer mit Gold diese historischen Vergleiche geschlossen, was man alles früher kaufen konnte. Mit Silber war das so, dass man mit einer Unze Silber 2 Wochen eine 4-köpfige Familie versorgen konnte. Und es ist eben auch, wenn wirklich so ein Krisenfall eintritt, wird Gold so unendlich teuer sein, dass man damit eben gar nichts mehr kauft, sondern eher das über die schlechte Zeit bringt. Ich bin auch der Meinung, bin Silber auch ein Fan. Nur da muss man aufpassen. Ich hoffe, wir kommen auf das Thema noch in späteren Blöcken. Silber hat höhere Opportunitätskosten beim Kauf, ist also teurer für den Kunden, wenn man es als Münze oder Barren kauft, als Gold. Gibt aber andere Möglichkeiten, aber grundsätzlich folge ich da den beiden Kollegen, dass ich auch durchaus ein Silberfreund bin und Silber als Anlage empfehle.
Wie beliebt ist denn Silber bei den Investoren? Ist das auch so langsam im Hype, so wie Gold, oder ist das noch ein bisschen stiefmütterlich?
Da muss ich auf Ihre Eingangsfrage zurückkommen. Das ist der kleine Bruder von Gold und so wird es auch bei den Investoren behandelt. Also oft ist es so, dass man auf Silber hinweisen muss. Es gibt ein paar ganz wenige Silberbugs, also absolute Fans, die nur Silber kaufen, aber es ist leider ein bisschen nicht im Fokus wie Gold bei den Kundinnen und Kunden.
Ja, das ist in der Tat erstaunlich. Also Gold ist immer so die Speerspitze, das ist das, was alle möchten. Mit Silber wird immer ein bisschen aufgefüllt, wenn das Budget noch etwas hergibt. Das merkt man schon. Aber das ist erstaunlich. Für mich ist erstaunlich, dass der Preis eben nicht so stark reagiert, weil aller Voraussicht nach, und da gibt es einige Studien, die das belegen, werden wir auf 194 Millionen Unzen Defizit hinauslaufen. Das heißt, die Nachfrage nach Silber ist in den letzten Jahren förmlich explodiert. Das Angebot hat nicht mitgehalten. Ja, und das ist für mich erstaunlich, dass es da keine große Preisbewegung gibt. Vielleicht muss der Druck im Kessel noch etwas steigen, damit dann der Deckel wegfliegt. Das ist zumindest meine Hoffnung.
Okay, aber laut Ihrer Aussage macht es ja vielleicht sogar Sinn, dann demnächst mal darüber nachzudenken, sich etwas Silber zu kaufen und ins Portfolio zu legen.
Aber bitte nicht zu lange nachdenken.
So, Gold und Silber gehören zweifelsohne bei den Investoren zu den bekanntesten und beliebtesten Edelmetallen, wie wir heute auch erfahren haben. Aber es gibt noch weitere Edelmetalle, wie zum Beispiel Platin und Palladium. Herr Wagner, wo werden denn Platin und Palladium gefördert und wie groß sind die weltweiten Vorkommen?
Bei Platin und Palladium ist das relativ identisch. Südafrika und Russland sind die beiden größten Förderländer. Da haben wir die meisten Vorkommen. Reine Palladiumminen gibt es eigentlich nicht. Also es ist eher so ein Beiprodukt bei der Förderung von anderen Rohstoffen. Platin haben wir ungefähr 180 Tonnen im Jahr, die aus der Erde geholt werden. Beim Palladium sind wir bei knapp 200 Tonnen. Es ist also im Vergleich zu den anderen beiden Edelmetallen, die wir heute schon besprochen haben, eher sehr gering. Beim Palladium haben wir ja gesehen, dass der Preis sich sehr stark bewegt und Platin ist eher so ein bisschen im Schatten dieser Entwicklung. Auch hier schlummert einiges an Potenzial, weil gerade die industrielle Verwendung, fast 95% dessen, was wir aus der Erde holen, wird in der Industrie verwendet. Bei Anlageobjekten und Instrumenten ist das Palladium, das Platin eher noch nicht so stark vertreten, also gerade bei Investoren. Da merkt man aber schon, dass dort trotzdem auch Interesse da ist. Aber ich hoffe, das wird sich in den nächsten Jahren noch etwas verbessern.
Da muss ich gleich mal nachhaken. In welchen Wirtschaftsbereichen werden denn diese beiden Edelmetalle hauptsächlich verwendet?
Platin ist gerade bei den Katalysatoren sehr stark, Palladium auch. Aber bei Platin haben wir die Benziner, die wir sehr stark dort verwenden. Wo das sehr stark benötigt wird. Beim Palladium haben wir eher die Dieselmotoren, was sich in den letzten Jahren eben natürlich auch beim Preis bemerkbar gemacht hat, aber auch die Medizinbranche ist hier zu nennen. Und es wird eben als Katalysator Metall auch verwendet, um eben gewisse Produkte herzustellen.
Mhm. Herr Beer, eignen sich denn Platin und Palladium überhaupt als Investmentstrategie? Und wenn ja, wie?
Ja, die rentieren sich immer dann, wenn ich nur ein bisschen Geld übrig habe und vielleicht einmal ein bisschen mehr Richtung Technologie schaue. Denn beide Metalle, der Herr Wagner hat schon gesagt, die sind doch sehr industriegetrieben. Man sieht das jetzt bei den Volatilitäten beim Thema Palladium. Und da geht es halt rauf und runter. Das hängt von so engen Dingen zusammen. Aber die haben beide eine Zukunft. Und deswegen kann man ruhig jedem ruhigen Gewissens sagen, auch dort investieren. Natürlich nicht so viel wert wie Gold und Silber. Weil wir haben doch Entwicklungen, da werden wir zukünftig jede Menge Platin. Platin hat ja die letzten 10, 12 Jahre ja nicht gerade den großen Erfolg, so wie Palladium letztendlich. Wobei dort große Volatilität, wie ich gesagt habe. Ja, wir werden halt zukünftig, sind wir wieder bei den Zukunftstechnologien, da sagen wir, Wasserstofftechnik wird ja, ist ja das Thema Nummer eins zukünftig, da kümmert sich ja alles, auch die Regierung jetzt. Und dort werden wir natürlich für die Membranen dann sehr viel Platin brauchen, andere Edelmetalle noch. Und es wird letztendlich die nächsten 10, 20 Jahre, wird also der industrielle Bereich dort richtig zulegen und dann wird auch der Anleger Freude haben. Aber man muss halt Zeit mitbringen und einfach kaufen, hinlegen und fertig.
Aber was kaufe ich denn? Kaufe ich dann Platin?
Also ich favorisiere jetzt an erster Stelle erstmal Platin, weil dort sind, denke ich, einmal die ruhigeren Voraussetzungen. Palladium ist einfach ein bisschen kritisch. Wagner hat schon gesagt, Russland ist eines der Hauptförderländer, wird teilweise sanktioniert, kommt nichts mehr raus, die Preise schwanken. Sehr stark, die größte Mine, die aus Nickelerz Palladium macht in Russland, die hat nochmal dreiviertel Jahr Wasserschaden, konnte man nicht reparieren, ging der Preis gleich wieder rauf, ging der Preis runter. Also das ist schon sehr volatil. Also Platin auf alle Fälle und wenn dann noch was übrig ist, dann Palladium.
Mhm. Herr Leukert, wir haben schon so ein klein wenig auch die Preise angedeutet. Wie war denn so die Preisentwicklung von Platin und Palladium in den letzten Jahren auch im Vergleich zu Gold? Ist es auch so ein bisschen wie die kleine Schwester oder der kleine Bruder vom Gold oder ist es abgetrennt davon?
Nee, also die bewegen sich völlig unabhängig voneinander und auch fast ein bisschen verrückt. Also Platin war ja mal das teuerste Edelmetall, deswegen gab es auch hier die Platin-Card bei der Bank, die war ja die bessere wie die Gold-Card. Und jetzt ist es aber so, dass es deutlich günstiger ist. Wir liegen ja in der Unze unter 1.000 Euro, also fast die Hälfte von Gold. Palladium hat eine Zeit lang outperformed, war weit über 2.000 Euro die Unze gelegen, kommt jetzt wieder zurück, hat viel mit der industriellen Verwendung zu tun, hat damit zu tun, dass die Hauptpalladium-Minen oder auch sind ja von der London Bullion Market Association als so eingestuft worden, dass man es eigentlich nicht mehr handeln darf, was aus Russland kommt. Und somit liegt da der Einflussbereich für die Preise dort nicht im Anlagebereich wie bei den anderen Metallen, sondern fast ausschließlich im industriellen Bereich. Und da haben wir eine ganz andere Preisentwicklung. Also wie die Kollegen schon gesagt haben, die Nachfrage im Kapitalanlagebereich ist minimal. Also ich würde die so sagen, was meine Erfahrung betrifft, im physischen Bereich, im Ladengeschäft liegt die unter 1%. Also das ist mal eine von irgendjemandem, der sowas haben will, weil es eben auch Mehrwertsteuer belastet ist, anders wie Gold, also auch sehr teuer. Und die Preisentwicklung ist meiner Meinung nach nicht wirklich seriös vorhersehbar, weil sie von Einflussfaktoren abhängt, die sich ständig ändern und die auch fundamental so nicht vorherzusehen sind wie bei Gold und Silber. Also ich sehe auch das größere Potenzial, wie der Herr Beer, bei Palladium für einen Privatinvestoren jetzt, allein auch was die Preisentwicklung angeht und was die Zukunft angeht, das Potenzial. Bei Palladium wäre ich auch immer noch vorsichtig, aber wenn das ein bisschen zurückkommt, wäre ich auch jemand, der sagen würde, Palladium kann man durchaus kaufen.
Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Preisentwicklung bei den vier Edelmetallen. Für mich ist immer so der Startpunkt die Einführung des Euro, weil das ist so der Zeitpunkt, wo wir eine neue Währung bekommen haben, wo wir es auch gut messen können, um eben da auch ein gleiches Startdatum auch zu haben. Gold hat seitdem in Euro gerechnet 8,4% per anno performt. Beim Silber sind wir bei 6,7% per anno. Platin, das unterstreicht das, was die Herren vor mir gesagt haben, 3,6%. Und Palladium 7,9% pro Jahr. Also das sind die Renditen in Euro gerechnet pro Jahr seit Euro-Einführung. Und das ist eben auch das, wo man jetzt auch erkennen kann, naja, Gold ist immer so vorneweg, macht seine locker seine 8, 8,5%, zumindest in der Vergangenheit. Ob das so bleibt, ist abzuwarten. Ich vermute, es wird eher stärker zunehmen, weil eben, wie ich vorhin sagte, die Realzinsen da das Zünglein an der Waage sind. Aber man sieht hier eben wunderbar, dass eben die Metall, dass man mit diesen Anlageformen auch zu Investmentzwecken eine sehr gute Rendite hat erzielen können. Und wenn man dazu weiß, dass das Ganze noch steuerfrei vereinnahmt werden kann, dann ist, denke ich, alles in Butter und man kann entspannt auch gerade Platin und Palladium zu Investmentzwecken mit ins Portfolio nehmen.
Dann vielleicht noch eine letzte Frage dazu, Herr Beer. Gold und Silber kann ich ja im Grunde tagesaktuell zu jeder Zeit verkaufen, wenn ich dringend Geld benötige. Wie gut ist denn die Handelbarkeit von Platin und Palladium?
Nicht so gut wie Gold und Silber. Klar, der Händler nimmt es zurück, aber natürlich ist immer die Frage, zu was für einem Preis nimmt das zurück, weil der Handler hängt ja davon ab, wie schnell verkaufe ich wieder irgendeine Platin. Er hat sie erstmal auf Lager, sagen wir mal sozusagen. Also diese Handelbarkeit wie bei den anderen Edelmetallen sind bei diesen beiden Metallen sicherlich nicht. Also da sind die Händler immer sehr vorsichtig. Wir verkaufen schon gar keins über unseren Laden, Platin und Palladium, weil die Nachfrage gleich null ist. Er kann es bestellen, das ist klar. Und die Rücknahme, da würde ich jetzt auch erstmal sagen, das ist immer ein bisschen der kompliziertere Part. Weil ich habe zuerst das hat es ja richtig gesagt, mehrwertsteuerpflichtig. Bei der Rücknahme gibt es die ja nicht mehr zurück als Privater. Und damit ja, ist die Handelbarkeit ja nicht so optimal. In Zollfreilage ist okay, aber so im physischen Besitz muss das nicht unbedingt sein, außer vielleicht mal ein paar Münzen. Aber das ist auch recht teuer.
Wir haben heute während unseres Gesprächs schon sehr oft die Technologiemetalle angesprochen. Wir kommen also jetzt zum nächsten großen Thema während unseres Expert-Talks. Herr Wagner, was sind denn eigentlich Technologiemetalle?
Naja gut, keine Hochtechnologie kommt ohne diese Stoffe aus. Also man braucht sie heute in Handys, in Computern. Bei der Klimatechnologie findet das sehr stark Verwendung. Und deswegen sind das Metalle, auf die es eigentlich in Zukunft ankommt, die sehr starke Nachfrage erfahren werden. Und deswegen kann man sich das ganz entspannt mal anschauen und bewerten.
Herr Beer, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen einem Edelmetall und einem Technologiemetall?
Also, Sie wollen aber jetzt nicht, dass ich das physikalisch
ergründe. Warum nicht? Es ist ja ein Expertentalk.
Nein.
Aber was sind denn so die Unterschiede? Gibt es Technologiemetalle?
Ja, gut, okay. Ja, die Technologiemetalle sind jetzt ganz spezielle Metalle, die ja sehr, sehr selten sind. Da haben wir ja seltenst Fördermengen über 700, 800 Tonnen pro Jahr. Das heißt, die werden auch teilweise in kleinsten Mengen verarbeitet, aber daher kommt natürlich das Interessante. Erstens einmal schwer zu fördern, kommen nie als Einzelmetalle vor, immer mit anderen Metallen, die dann immer separieren möchte. Es ist ein reines Industriemetall, wird also auch nur durch die Industrie nachgefragt, weil die machen die entsprechenden Produkte damit. Also da habe ich schon Unterschiede. Also dort ist die Idee des Investments eigentlich die Knappheit in der Zukunft. Und in die Verwendung natürlich jetzt, Herr Wagner hat es ja schon angedeutet, alles, was jetzt zukünftig mit Klimaschutz und Klimawandel zu tun hat, werden wir es immer mit diesen Metallen, weil viele dieser Technologien, die wir ja schon haben und die zukünftig kommen werden, kommen einfach ohne diese Metalle nicht aus. Und das ist einfach das Interessante, da kann man sich ruhig damit einmal beschäftigen.
Ein großer Unterschied ist auch, wenn ich da noch kurz ergänzen darf, dass durch die geringen Fördermengen bei diesen Metallen es eben keine Finanzprodukte gibt. Also es gibt nur die Ware und das ist für den Nutzer oder den Investor eben sehr positiv, weil da geschieht nämlich die Preisentwicklung ausschließlich am Markt durch Angebot und Nachfrage. Knappes Angebot, hohe Nachfrage, kann sich jeder dann darauf einstellen.
Nicht manipulierbar.
Dann steigen wir doch da gleich nochmal tiefer ein. Es gibt unglaublich viele Technologiemetalle, Herr Leukert. Welche eignen sich denn als Investment für Privatanleger?
Ich möchte es jetzt nicht einzeln aufzählen, weil da werden die Meinungen auch auseinandergehen. Ich würde es gerne festmachen an gewissen Eigenschaften, die ich sehen würde, dass sie es als Investment gangbar machen. Weil, wie wir jetzt die ganze Zeit schon gesagt haben, es handelt sich eben um Industriemetalle. Das ist kein typisches Anlagegut, wie jetzt zum Beispiel Gold oder eine Aktie, sondern es ist eigentlich etwas, was zu 100% verbraucht wird durch die Industrie. und nicht als Anlage gut vorgesehen wird. Und aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, ist es eben notwendig, um das als Anlage sinnvoll gestalten zu können, muss es über eine gewisse Liquidität verfügen. Also das heißt, es muss häufig genug gehandelt werden am Markt, dass es auch von einem Kunden, der das dann verkaufen möchte, auch verkauft werden kann. Es muss ausreichend viele verschiedene Anwendungsbereiche geben, dass uns nicht das passiert, dass irgendein Metall substituiert wird durch ein anderes. Es gibt nur ein Anwendungsgebiet, dadurch wird es dann wertlos, nahezu wertlos. Also es muss verschiedene Anwendungsgebiete geben. Und es muss schon eine Fördermenge da sein oder eine Fördermenge da sein, die es erlaubt, dass außer auch genug da ist und diese Preisentwicklung nachvollziehbar ist. Und letzter Punkt ist, die Opportunitätskosten sollten so gering wie möglich sein. Also es darf jetzt kein Metall sein, was irgendwie unter besonderen Bedingungen gelagert werden muss oder was giftig ist oder radioaktiv oder sonstige Geschichten.
Herr Beer, abschließend lassen Sie uns noch einmal über die Preisentwicklung sprechen. Wie liegt die von den Technologiemetallen im Vergleich zum Gold?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also da müssen wir jetzt jedes einzelne Technologiemetall rauspicken. Da gibt es welche, die haben jetzt die letzten paar Monate 20%, 25%, 30% Preissprung gemacht. Gibt es andere, die haben sich jetzt nach 5 Jahren verdoppelt. Andere sind immer gleichmäßig geblieben. Also man müsste da Metall für Metall letztendlich vergleichen. Deswegen ist gerade bei dem Thema Technologiemetalle, denke ich, immer ein Mix unwahrscheinlich wichtig. Also nicht alles auf eines, da bin ich jetzt bei ihm. Weil fällt da mal eines aus durch irgendwas, weiß man ja nicht, wird nicht mehr gefördert, die Chinesen liefern nichts mehr, man weiß ja nicht, wie es ist, ist zwar schön für den Preis dann. Also der Mix macht es dann letztendlich aus und die Zeit sicherlich. Und es müssen wirklich, weil es reine Industriemetalle sind, es muss auch durch die Industrie einen Abnehmer geben. Wenn der nicht gegeben ist, dann bringt das Ganze nichts.
Investment ist ja heute auch das große Thema. Jetzt haben wir viel gelernt zu Technologiemetallen, viel gelernt zu Edelmetallen. Jetzt schauen wir mal, wie wir das bestmöglich investieren können. Herr Beer, Edelmetalle erwirtschaften ja in dem Sinne nicht wirklich Renditen oder Zinsen. Warum sind Investments in Gold, in Silber und Edelmetallen und so weiter trotzdem so unglaublich beliebt?
Naja, weil sie geben am Ende des Tages, geht es ja nicht um Rendite. Es geht ja, klar, wir reden dann vielleicht mal von Wertzuwachs. Aber es geht ja das höchste Gut, was jeder Kunde hält. Es geht um Sicherheit. Es sind einfach Krisenwährungen. Alle, die, wenn man die letzten 100 Jahre anschaut, die sind alle, jeder ist mit diesen Metallen bestens über alle Krisen gekommen. Es ist einfach die Sicherheit, es ist der Werterhalt, es ist der Kaufkraftschutz, Inflationsschutz. Da könnte man so viele Dinge jetzt halt sagen. Und deswegen ist es wichtig, einfach das zu besitzen. Und der Besitz ist wichtig und nie der Preis.
Herr Wagner, jetzt kommen wir zu der absoluten Gretchenfrage, die sich jeder Investor wahrscheinlich stellt. Wie wir heute gelernt haben, ist auch der Goldpreis nicht mehr allzu weit weg vom Allzeithoch. So, Sie schmunzeln jetzt wahrscheinlich, wenn ich die Frage stelle. Aber lohnt es sich denn überhaupt jetzt noch in Gold, in Edelmetalle zu investieren? Oder sollte ich nicht lieber ein halbes Jahr, 2 Jahre abwarten, bis der Preis wieder fällt?
Ja, dazu ist vielleicht nochmal...
Herr Beer schmunzelt ja. Noch mehr.
Ja, ja. Ist vielleicht nochmal wichtig, auf das Thema von Herrn Beer gerade einzugehen, warum Edelmetalle oder warum Sachwerte im Allgemeinen, sie sind nicht beliebig vermehrbar. Und damit ist das das große Pendant zu unserem Geldsystem. Denn unser Papiergeld, unser ungedecktes Papiergeldsystem ist halt beliebig vermehrbar. Also da passiert ja ständig was. Es wird an den Geldmengen geschraubt. Das hat ja mittlerweile Höhen erklommen, die vor Jahren noch unvorstellbar gewesen sind. Und deswegen muss man das in Relation setzen. Denn wenn Sie jetzt nach dem Preis fragen, dann bin ich bei Voltaire. Voltaire hat mal gesagt, der französische Philosoph, dass Papiergeld immer zu seinem inneren Wert zurückkehrt und der ist null. Und wenn man jetzt weiß, dass man Gold, Silber, Platin, Palladium natürlich in Geldeinheiten bemisst, dann würde das bedeuten, dass man im Preis gegen unendlich läuft. Also der Preis geht in unendliche Höhen. Und das ist das, was man in den Inflationsphasen, in den Hyperinflationsphasen, Stichwort Weimarer Republik oder Argentinien, Venezuela, beobachten kann, dass die Preise eben in solchen Phasen exorbitant stark steigen, was wir uns heute alle noch nicht vorstellen können. Da kommen dann ganz andere Zahlen zur Sprache. Deswegen erwarte ich, weil wir uns eben jetzt in eine auf eine hyperinflationäre Phase zubewegen, dass der Preis locker dieses Allzeithoch, von dem Sie gerade gesprochen haben, nehmen wird und dann eben in ungeahnte Höhen vordringen wird. Was man dann für das noch bekommt, das ist dann die andere Frage. Mhm.
Dann, Herr Leuker, darf ich Ihnen vielleicht noch so eine allgemeine Frage stellen? Es wird ja oft gesagt, naja, in deinem Gesamtportfolio solltest du ungefähr 20% Gold haben. Ist das noch aktuell? Würden Sie das so unterschreiben?
Da gibt es leider keine allgemeine Antwort drauf. Die Frage bekommen wir, glaube ich, alle sehr oft gestellt. Und dadurch, dass wir alles keine Finanzberater sind, dürfen wir eigentlich auf diese Frage so wirklich nicht antworten, weil die Beimischung von Gold in ein Gesamtportfolio kommt sehr auf das Gesamtportfolio des Betreffenden an. Wenn wir das jetzt zusammenfügen in das Thema Sachwerte, ja, ob der oder diejenige eine Immobilie hat, die sie nicht selber nutzt als Kapitalanlage oder andere Sachwerte hat, das müsste man da alles mit einbeziehen. Aber Deutschland ist eigentlich das Land der Lebensversicherungskunden. Also sehr, sehr viele Kunden sind überinvestiert in Staatsschulden, sage ich mal so. Und da kann der Anteil von Edelmetallen im Portfolio gar nicht hoch genug sein. Wobei diese 20% eigentlich ein sehr, sehr guter Anhalt sind, um einfach mal zu sagen, wir starten mal. Gesamtportfolio, sage ich mal, das ist das frei verfügbare Vermögen, was jetzt da ist und da einen 20%igen Anteil. Man kann erst kleiner anfangen, wenn man das nicht hat und regelmäßig etwas kaufen, aber das sollte so für jemanden, der einfach sein Vermögen diversifiziert strukturieren möchte, durchaus als Anhaltspunkt hernehmen.
Sie, Herr Wagner, wollten noch was sagen.
Ja, also ich mag auch diese Faustformel nicht so. Das ist natürlich subjektiv, absolut. Das ist die Wahrnehmung des Einzelnen, wie sicher er sich fühlt aktuell mit dem, was er da im Portemonnaie hat. Ich persönlich wäre sehr kritisch, oder ich bin sehr kritisch, und ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich halte es eher mit den Notenbanken, wie die sich momentan verhalten, weil es immer so ein guter Gradmesser, wie der Zustand unseres Geldsystems auch gerade sich darstellt, weil die Notenbanken müssen es ja eigentlich wissen. Und wenn sie sich so stark im Gold engagieren, dann stimmt sicherlich irgendwas nicht. Und das, was wir gerade auch ausgeführt haben, wird vermutlich uns in der nächsten Zeit ereilen. Insofern bin ich nicht bei 20%, ich gehe eher 3 Speichenregeln, ein Drittel ungefähr, würde ich sagen. Da geht's los, aber ich denke bei 50-60%, wenn ich mir den Zustand heute anschaue und auch mangels Alternativen, also wir müssen ja nicht drüber diskutieren, dass es nicht mehr sehr viele Investitionschancen aktuell gibt, sinnvolle, nachhaltig, langfristig sinnvolle Investitionsmöglichkeiten gibt. Insofern mangels Alternativen plus Zustand unseres Finanzsystems würde ich dann schon eher 50% tendieren.
Okay. Das Problem ist, noch mal ganz kurz als Ergänzung, was ich ja auch in verschiedenen Krisenausprägungen erlebt habe, die Menschen kommen erst dann auf den Trichter, wenn es zu spät ist. Und die stehen dann in Schlangen vor Goldgeschäften, wenn alle sagen oder wenn man den Eindruck hat, jetzt geht's dahin und das Ende naht. Deswegen sage ich auch immer zu den Kunden, vielleicht auch nochmal zu ihrer Frage, wann sie Gold kaufen sollen, immer dann, wenn die anderen nicht kaufen. Weil wenn die anderen in der Schlange stehen, dann sollten sie sich freuen, dass sie da nicht stehen müssen, weil dann gibt's nichts oder es gibt eben Gold zu teuer. Von daher eigentlich gibt es nie den falschen Zeitpunkt, um Gold zu kaufen.
Herr Beer, als wir über Palladium und Platin gesprochen haben, hatte ich eine Frage im Sinn. Die habe ich dann vergessen zu stellen, aber ich hole die einfach nach. Wer in Edelmetall investieren möchte, der steht immer vor der Frage, ja, kaufe ich jetzt das physische Metall oder investiere ich doch lieber in das Bankprodukt?
Also wenn Sie mich jetzt fragen, natürlich nur physisch. Alles andere macht keinen Sinn. Weil entweder ich entscheide mich für irgendein Wertpapier, dann bin ich komplett in der Wertpapierschiene mit allen Vor- und Nachteilen natürlich. Nein, wenn dann physisch. Physisch ist das einzig Wahre.
Okay, wenn wir beim Gold bleiben, Münzen oder Barren?
Das kommt auf den Kunden drauf an. Viele haben ein Faible für Münzen, schöne Motive, ein bisschen Sammlercharakter. Wenn er nah am Goldpreis sein möchte, dann sicherlich Barren. Das ist jetzt Geschmackssache des einzelnen Kunden. Klar, Münzen sind vielleicht besser handelbar, die kriegt er mal schneller los und die werden auch schneller gehandelt. Aber beides ist gleichberechtigt. Kommt jetzt wirklich ganz persönlich. Am besten ist eine Mischung. Mal Münzen kaufen und mal Barren kaufen, je nachdem.
Und habe ich sonst noch einen Vorteil von Sammlermünzen oder von so seltenen Prägungen?
Eigentlich nicht.
Okay,
ja. Ja, ich sage, gibt es eine klipp und klare Antwort, weil wenn Sie heute zum Händler gehen und in der Sammler, Sie müssen immer einen anderen Sammler finden, der genau diese Münze jetzt sucht, Weil wenn man dann nur nach dem Materialwert geht, dann hat sich dieser hohe Aufwand, den man oft bezahlt oder finanziell Aufwand, hat sich nicht gelohnt.
Herr Wagner, welche Einheiten sind denn als Investment geeignet und wovon sollte ich besser die Finger lassen, wenn wir vielleicht beim Gold und Silber bleiben?
Ja, da scheiden sich die Geister in der Fragestellung. Also ich bin eigentlich der Meinung, man kann eigentlich alles kaufen. Egal, was man auch kriegen kann, es ist ja auch immer eine Frage, was ist gerade verfügbar. Wir haben das ja auch alle erlebt in Corona-Zeiten, wie schnell der Markt austrocknet. Also es gibt da nichts mehr. Und dann nehmen die Leute alles, was sie bekommen können. Das ist eher so meine Philosophie. Ich möchte das mal an einem Beispiel vielleicht festmachen. Wenn man sich den Krügerrand mal anschaut als bekannteste Anlagemünze der Welt. Wenn ich die 1999, ich war vorhin bei dem Euro-Startdatum 1999, wenn man den gekauft hätte, 270 Euro hat er im Jahresdurchschnitt gekostet damals. Heute, Sie schmunzeln, haben wir andere Zahlen. Wir sind bei 1800 in etwa. Das heißt, wir reden hier von 8,4% pro Jahr Wertsteigerung. Wenn ich eine Unze kaufe, habe ich aber 1999 eine Unze gekauft, aber das in Zehntelunzenmünzen, also 10-mal eine Zehntelunze Münze Krügerrand, dann habe ich ungefähr 15% mehr bezahlt. Das ist der durchschnittliche Spread, Pi mal Daumen. Meine Rendite sank dann von 8,4 auf 7,8. Und da sage ich, geschenkt, langfristig geschenkt, weil die Richtung muss stimmen und es ist völlig egal, in welche Stückelung ich investiere, langfristig. Wer jetzt einen kurzfristigen Horizont hat, der tickt sicherlich ein bisschen anders, aber für mich ist langfristig die Stückelungsgröße nicht ausschlaggebend.
Okay. Herr Lockhart, noch mal ganz kurz zu Palladium und Platin. In welchen Einheiten wird das gehandelt oder was würde man da empfehlen?
Da hatten wir ja auch schon die verschiedenen Meinungen. Also das wird ausschließlich, also erstens gibt es nicht so eine große Auswahl von den Herstellern. Also bei den Münzprodukten gibt es meistens nur ein Unzen Münzen. Und bei den Barren fängt das auch erst bei ein Unzen an und größer. Und von den hohen Kosten, die damit verbunden sind, ist eigentlich, wenn überhaupt man es als sinnvoll erachten kann, sowas zu kaufen mit der Betrachtung, ja, da ist Mehrwertsteuer da und so weiter, dann sollte man das wirklich ab einer Unze kaufen, weil das sinnvoll auch nur da verfügbar sein wird. Die sinnvollere Variante ist es, wurde auch schon angesprochen, diese Metalle mehrwertsteuerfrei in einem Zollfreilager einzulagern.
Aber wir bleiben hier nochmal so ein bisschen mehr beim Oberbegriff des Investments und machen auch nochmal einen kleinen Sprung zurück zu den Technologiemetallen. Würden Sie sagen, oh, da kann sich so jeder Privatanleger mit beschäftigen oder das ist wirklich für Investoren, die schon viel haben und die vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Diversität haben möchten?
Ja gut, die Technologiemetalle ist sicherlich nichts für diejenigen, die sie zum ersten Mal überhaupt Metalle anschaffen wollen, egal jetzt. Also das sollte schon jemand sein, der sicherlich schon mal die erste Esse-Klasse gezeichnet hat, einmal das Thema Gold und vielleicht schon mal Silber. Das sind der einfach technikaffin ist, der gerade die Jungen, die täglich mit ihrem Handy spielen, die haben es täglich mit Indium oder anderen Metallen zu tun. Dort macht natürlich sowas einmal einen Sinn. Also man muss auch ein paar Dinge verstehen dahinter, dass das nicht in jeder, kann ich weder an der Bank noch an einen Händler verkaufen, sondern es muss ja direkt an die Industrie gehen. Also wie schauen die Exit-Strategien des einzelnen Anbieters aus? Also es hängt schon von ein paar Dingen ab, da muss man sich im Klaren sein. Also das ist jetzt nicht was ich jetzt schnell mal kaufe, stecke es in die Hosentasche, weil zu Hause macht die Metalle eh keinen Sinn. Also gibt es natürlich schon eine andere Anlegerschaft, sage ich mal so. Also das sollte dann, also muss man sich genau überlegen, das Investment.
Und was halten Sie von Sparplänen bei Edelmetallen und Technologiemetallen?
Königsdisziplin.
Okay. Wie funktioniert das?
Ja, ein Kunde investiert halt monatlich 100, 200 Euro, 50 Euro, je nachdem, auf Laufzeit oder keine Laufzeit, je nachdem. Und der entsprechende Anbieter kauft halt dann anteilsmäßig dann für den Betrag halt dann das entsprechende Material, wird dann eingelagert und im Laufe der Jahre oder Monate summiert sich dann die Menge des Materials aus und dann kann er es wieder verkaufen oder sich liefern lassen. Das macht jeder anders.
Herr Wagner, Metallkauf, Edelmetallkauf ist natürlich Vertrauenssache. Worauf sollte ich denn achten beim Ankauf von Metall beim Goldhändler?
Ja gut, also es gibt viele gute Goldhändler, das hat sich in den letzten Jahren etabliert in Deutschland. Die Banken sind im Jahr 2000, um die Jahrtausendwende, aus dem Geschäft so ein bisschen ausgestiegen, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Andere Sachen waren interessanter. In diese Nische sind oder in diese Lücke sind natürlich dann private Edelmetallhandelshäuser wie die unsrigen hier hineingeprescht entstanden. Und ich persönlich würde halt immer gucken, dass man zu einem Goldhändler geht, der schon ein paar Jahre am Markt ist, der vielleicht auch eine Filiale hat, wo man sich beraten kann, oder der vielleicht einen Außendienst hat, wo man sich mal an den Tisch setzen kann, wo man mal ein Gespräch führen kann, weil Edelmetalle ist auch Beratungsgeschäft. Man muss darüber sprechen. Das ist nicht einfach nur, ich kaufe da mal was, sondern da gibt es eben schon viele verschiedene Dinge, wie wir heute ja auch erfahren haben, die man wissen sollte, ob das der Einkauf ist, ob das die Lagerung ist, der spätere Verkauf. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass da eben auch die Beratungsqualität bei den Goldhändlern stimmt, dass man sich auch die Zeit nimmt für die Kunden und die Gespräche auch entsprechend führt.
Und Herr Leukhardt, was sind die Do's und Don'ts, wenn ich einen Sparplan abschließe im Bereich Edelmetalle? Gibt es da auch so bestimmte Sachen, wo ich unbedingt drauf achten muss?
Die Do's und Don'ts aus Kundensicht.
Ja, genau.
Ja, also das ist ja auch ein sehr weites Weg, wieder ein sehr weites Feld, wie der Herr schon gesagt hat, jeder Anbieter macht das ein bisschen anders. Und generell für den Edelmetallkauf gilt, es muss einerseits für den Kunden transparent sein. Also was kaufe ich zu welchem Preis und wo wird es gelagert? Die Ausgestaltungsmöglichkeiten sind von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Ja, manche bieten an, dass sie da die Lagerkosten anders gestalten, dass sie verschiedene Auslieferungsmöglichkeiten haben, wie sie die Abrechnung gestalten und so weiter. Aber wichtig ist aus Kundensicht wirklich darauf zu achten, weiß ich, was ich in welcher Qualität zu welchem Preis kaufe und wo lagere ich es. Und wenn ich das, und die Beratungsqualität ist aus meiner Sicht auch sehr wichtig, weil wir machen diese Erfahrung, glaube ich, tagtäglich, dass ein nicht ausreichend umfassend beratender Kunde im Nachgang unzufrieden sein kann, obwohl er das richtige Produkt hat, aber unter den falschen Voraussetzungen gekauft hat. Und wenn man das zusammenfasst, also nochmal aus Kundensicht, gute Beratung, transparente Ausgestaltung, gute Information, dann kann man aus meiner Sicht eigentlich nichts falsch machen. Die Ausgestaltungsmöglichkeiten sind verschieden, Gott sei Dank. Ich meine, das ist ja auch der Wettbewerb. Und ich meine, Gold ist ein homogenes Produkt. Der Main-Krüger-Rand ist genau der gleiche wie seiner. Also müssen wir uns irgendwo unterscheiden. Ne? Er ist nicht glänzender oder schöner. Und der Preis, da haben wir drüber gesprochen, ist komischerweise nicht wirklich immer der ausschlaggebende Punkt, außer es sind riesige Unterschiede, aber das sind dann so Soft-Faktoren ausschlaggebend, ja. Und das ist auch das Spannende an dem Geschäft.
Wir kommen so ganz langsam zum Ende unseres hochspannenden Talks, den wir heute hatten. Und ich würde sagen, der letzte Punkt ist bestimmt für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal das absolute Highlight. Denn ich möchte Ihnen jetzt noch einmal kurz die Möglichkeit geben eines Abschlusswortes. Und uns interessiert natürlich auch Ihre Zukunftsprognose. Was ist der Ausblick in die Zukunft? Bleiben wir vielleicht erstmal beim Jahr 2023. Wohin geht der Goldpreis, der Silberpreis? Und was würden Sie unseren Anlegern, unseren Zuschauern empfehlen? Bea, wir fangen mit Ihnen an.
Ich der Erste.
Sie sind der Erste.
Gut, man kann natürlich sicherlich keine Preisprognosen fürs nächste Jahr machen. Ich bin da immer recht vorsichtig in dem Bereich. Ich glaube, es gibt einfach fundamentale Dinge. Man sollte jetzt die Zeit nutzen, um sich auch mit Edelmetalle erstmal einzudecken. Weil eines ist sicher bei der jetzigen Situation, was die Inflation betrifft. Es gibt für mich immer ganz einfache mathematische Formeln. Man muss eigentlich nur subtrahieren können, meine Guthabenzinsen, die irgendwo kriege, und die sind ja sehr mickrig, minus Inflation, der Herr Wagner hat es vorhin schon gesagt, das ist halt immer im Minusbereich. Und das kann ich nur abdecken mit Dingen, die einigermaßen dieses Minus ausgleichen. Und dazu gehört halt einfach Edelmetalle. Darum ist die Prognose ganz einfach. Kaufen, auf die Seite legen, warten, wieder kaufen, regelmäßig kaufen. Das ist meine Prognose, und weil nächstes Jahr wird es nicht besser mit der Inflationsrate, die Idee vielleicht, aber wir sind immer im negativen Realzinsbereich. Fertig.
Herr Wagner, haben Sie noch was zu ergänzen, beziehungsweise haben Sie noch Ratschläge für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen?
Herr Bär hat alles gesagt, warte nicht, um Edelmetalle zu kaufen, sondern kauf Edelmetalle und dann warte, ist unser Motto. Und das kann man, denke ich, als Anlagestrategie so stehen lassen, dass man es regelmäßig kauft, weil das Wort hätte gibt es ja an den Finanzmärkten nicht, sondern nur das Wort habe. Und ich kenne eben auch viele, die sich mit dem Gedanken tragen, Edelmetalle zu kaufen, auch in den letzten Jahren, die es aber nicht getan haben, die sich jetzt ärgern, weil sie die Preisentwicklung eben verfolgt haben. Insofern, es wird nicht günstiger, das kann ich den Leuten auch mit auf den Weg geben, eher tendenziell teurer. Und gerade die Inflation ist ja eben der größte Gegenspieler und für uns alle. Ja, und es wird nicht besser. Und mangels Alternativen sehe ich das genauso wie der Herr Bär. Einfach machen, nicht so lange warten, sondern einfach tun.
Herr Leukert, natürlich haben Sie auch noch mal das letzte Wort. Was ist Ihre Prognose und welche Tipps möchten Sie uns heute noch mit auf den Weg geben?
Komplett anders.
Jetzt wird's also, spannend.
Nee, würde natürlich jeden hier wundern. Das sehe ich natürlich genauso. Ich möchte es eventuell noch ergänzen durch zusätzliche Gefahrenfaktoren, die ich sehe für mögliche Kundschaft. Und die liegen meiner Meinung nach im regulatorischen Bereich. Also bis jetzt ist es ja so, dass uns die Politik relativ freien Lauf lässt, Edelmetalle zu verkaufen an Kundschaft. Man hat schon gemerkt, die edelmetallspezifische Bargeldobergrenze von 2000 Euro, die komischerweise nur für Edelmetalle gilt, war der erste Wink mit dem Zaunpfahl. Erst vor kurzem wurde jetzt schon in Brüssel diskutiert, die europaweite allgemeine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro für alle Geschäfte. Und meine persönliche Meinung ist auch, dass eine Gefahr davon ausgeht, den Goldverkauf von privat, also von privaten Unternehmen wie den unseren, zu reglementieren, einzuschränken und eventuell nur noch auf Finanzinstitute zu überlagern. Das alles würde den Kauf von Edelmetallen für Kunden zusätzlich noch unattraktiver und schwerer machen, genauso wie eine eventuelle Wiedereinführung der Mehrwertsteuer auf Gold, was noch so in der Luft schwebt. Und das alles sind Punkte, die eigentlich mit dafür sprechen, zu den bereits genannten, denen ich zu 100% zustimme, nicht damit zu warten, sondern am besten regelmäßig immer sich mit Edelmetallen einzudecken. Weil ich sage auch immer, ob der Krügerrand jetzt 1.800, 1.740 oder 1.812 Euro kostet, ist on the long run nicht ausschlaggebend.
Ich möchte unseren Panel Talk auch mit einer Anlegerweisheit beenden, die Ihnen gefallen wird und die Sie vielleicht auch zum Schmunzeln bringt. Ein Optimist kauft Gold und Silber, ein Pessimist Konserven. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute hier waren. Herbert Bär von Golden Gates Edelmetalle, vielen lieben Dank an Ronny Wagner, Noble Metal Factory und ganz herzlichen Dank auch an Tino Leukhardt von Metal Orum. Schön, dass Sie heute da waren und dass Sie sozusagen unsere Kick-Off-Veranstaltung waren zum ersten Expert-Talk beim Business-Talk am Kudamm. Dankeschön.
Gerne.
Dankeschön.